Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den Bohrleuten. Ich bin wie immer euer Host, der Stefan, und mit dabei habe ich heute einen ganz neuen und ganz grandiosen Gast.
Hi, ich bin Benedikt, ich bin in Berlin zugeschaltet heute. Ich bin beim Stern in Berlin im Hauptstadtbüro und berichte hier unter anderem über die FDP.
Ganz genau. Und die, damit hast du auch schon die Vorlage für mich gegeben, um darüber zu, um über das heutige Thema zu sprechen, weil du hast einen Artikel oder ein Essay geschrieben über die FDP und den Klimaschutz und hast da quasi aus deiner, wenn ich so sagen darf, aus deiner Position als FDP-Flüsterer sozusagen, hast du da dir Fragen gestellt darüber, warum schafft es die FDP nicht, politisch mit Klimaschutz zu reüssieren. Und es geht jetzt gar nicht um eine fachliche oder sachliche Beurteilung, ob ihre Klimapolitik taugt oder nicht, sondern dabei zuerst einmal wirklich die Frage, warum sind sie in der Wahrnehmung zumindest nicht unbedingt die Partei, die man jetzt direkt damit verbinden würde, wenn man fragt, welche Partei hat sich den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben? Und deine Argumentation war, dass die ja eigentlich ein ziemlich natürlicher Fit wären, also dass das eigentlich gut zusammengeht, Klimaschutz und FDP. Und wenn man FDP-Leute fragt, dann würden die das ja auch emphatisch bejahen. Und magst du einfach noch mal ganz kurz deine Argumentation ausrollen für diejenigen, die den Artikel nicht gelesen haben? Wer ihn lesen möchte, kann jetzt kurz pausieren und in die Shownotes hüpfen, da habe ich ihn natürlich verlinkt.
Das tue ich sehr gerne. Ich will nur dir ganz kurz einmal widersprechen, weil ich würde mich nicht als FDP-Flüsterer sehen. Das wäre so ein bisschen, da kriegen wir irgendwie ein bisschen demokratietheoretisches Problem auch. Ich würde eher sagen, dass du ja in diesen Büros der Medien in Berlin hast du ja im Idealfall so verschiedene Zuständigkeiten für Parteien und für Ministerien. Und da bin ich seit 5 Jahren derjenige, der über die FDP berichtet. Das habe ich früher bei der Vivo getan, bei der Wirtschaftswoche und jetzt seit 2 Jahren beim Stern. Und ich habe noch eine kurze Vorbemerkung, die ich eben vergessen habe. Man hört es leicht. Ich bin Stotterer. Ich hoffe, die HörerInnen verzeihen es mir. Ich bemühe mich, dass es trotzdem alles deutlich bleibt, was ich so sage. Also warum habe ich mich nochmal mit der FDP und dem Klima befasst? Einfach vielleicht genau aus dem Grund, den du gerade oder aus der Tatsache, die du gerade auch schon angesprochen hast, wenn man mit der FDP redet, dann würden die das ja auch sagen, dass sie eine Klimapartei sind. Und ich tue das berufsbedingt sehr viel, dass ich mit Leuten von der FDP rede. Und dann kommt man relativ schnell, wenn man dann zurückkommt in die Redaktion und man hat mal wieder mit jemandem von der FDP gesprochen und hat das so von denen gehört, was sie da alles vorhaben beim Klimaschutz, dann hat man häufig die Situation, dass man innerhalb der Redaktion dann aber mit dem Widerspruch der Kollegen konfrontiert ist, die halt irgendwie sagen, hey, nee, das ist doch alles Quatsch und die meinen das doch gar nicht ernst und das ist doch irgendwie so. Und in dem Falle sind ja die Kollegen auch sehr gut informierte Leserinnen und Leser und nur haben halt eben nicht diese tägliche Konfrontation mit sozusagen direktem Input aus der FDP, was natürlich auch viel, viel Spin ist, viel irgendwie Storytelling, um Journalisten zu überzeugen. Und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, okay, das würde ich jetzt schon gerne nochmal aufschreiben und dem auf den Grund gehen. Und im Prinzip ist das ist sozusagen das Kernargument jetzt mit Blick auf die Klimakrise ist natürlich, dass wenn wir davon ausgehen, dass wir noch über ein paar Jahrzehnte CO2 verballern oder wir uns ein Ziel gesetzt haben in Europa, wo das irgendwann mal vorbei ist, dann reduzieren wir natürlich auch die Räume noch, in denen wir irgendwie freie Entscheidungen treffen können. Ich will das jetzt gar nicht so tief ausführen. Diesen Teil der Argumentation dazu hat der Kollege Jonas Scheible vom Spiegel gerade ein sehr gutes Buch geschrieben, was ich an dieser Stelle gerne erwähne. Er war hier, glaube ich, auch schon zu Gast im Podcast. Von daher, dieser kurze Werbeblock sei erlaubt. Und ich sage im Prinzip in diesem Text, dass die FDP dieses Potenzial, was sie hat, den Klimaschutz als Freiheitsthema zu begreifen, einfach nicht so nutzt, wie sie es könnte. Es gab da mal so ein, zwei Situationen, da hat sich das so ein bisschen angedeutet. Es war nach dem Bundesverfassungsgericht so Urteil zum Klima, was sozusagen ja gesagt hat, dass die Bundesregierung die damalige nachbessern müsse, um halt nicht schon zu viel Schaden angerichtet zu haben mit Blick auf die nächste Generation, also um sozusagen der nächsten Generation nicht zu viel CO2 noch übrig zu lassen, was die dann ganz schnell bis zum Tag der Klimaneutralität irgendwie wegbekommen, also dann noch reduzieren müssen. Das war jetzt etwas kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, den Punkt versteht man. Und habe dann versucht zu verstehen, warum die FDP da halt nicht mehr draus macht. Und ich würde sagen, kann man auf verschiedenen Ebenen darüber reden. Vielleicht, um das ein bisschen zu strukturieren, würde ich mit der politischen Ebene anfangen und du fragst dann mal nach. Also politisch gesehen ist es ja so, dass man in der Politik sich bemüht, sich von den anderen zu unterscheiden. Und dann ist man natürlich, wenn man als Liberale dann sagt, hey, wir machen jetzt auch ganz tollen Klimaschutz, dann sind ja die Grünen, die das schon seit Jahrzehnten machen, die sich zumindest mit diesem Thema seit Jahrzehnten auseinandersetzen und denen man die Sorge, die sie um das Klima haben, auch irgendwie sehr seriös und ernsthaft abnimmt. Da kann man über die Ideen dann streiten, aber die sozusagen, die haben jetzt politisch kein Problem der Glaubwürdigkeit. Und dann finde ich es nachvollziehbar, dass man als liberale Partei sagt, naja, aber wir müssen ja irgendwie so ein bisschen unterscheidbar bleiben. Wir können ja jetzt nicht einfach nur die Sachen fordern, die die Grünen sagen, so sinnvoll die in Teilen auch sein mögen, sondern wir sollten ja vielleicht überlegen, haben wir noch andere Ideen? Und das finde ich jetzt per se gar nicht schlimm, weil ja vom politischen Wettbewerb der Ideen im Idealfall wir irgendwie alle zusammen einen Schritt weiterkommen. Nur das Problem, was ich da sehe, ist, dass die FDP sich zu sehr in den Themen verrannt hat, die dann vielleicht am Ende des Tages einen Beitrag leisten zum Klimaschutz, ja, aber vielleicht nicht immer unbedingt den zentralen. Und in diesem Verrennen suggerieren sie zugleich oder gehen meiner Meinung nach nicht hart genug gegen sozusagen das Missverständnis vor, was in der Öffentlichkeit entstehen kann, dass sie das vielleicht doch nicht so ernst meinen mit dem Klimaschutz. Also erstmal, wenn man sagt, ey, wir setzen auf E-Fuels oder wir wollen dafür sorgen, dass auch Verbrenner künftig noch zugelassen werden dürfen, wenn sie mit klimaneutralen Kraftstoffen fahren, dass dann der zweite Part dieses Satzes bei vielen Menschen draußen gar nicht so richtig ankommt, sondern dass die Menschen hören, die FDP hat dann einen Widerspruch und die helfen mir vielleicht doch, dass ich auch noch in 30 Jahren mit meinem Verbrenner fahren darf. So, es muss sich ja gar nichts verändern, das geht schon so weiter. Und da würde ich halt sagen, da kommt denn dann Politik in der Klimakrise an so einem Punkt, wo sie dann vielleicht nicht mehr ganz so seriös ist, wenn man halt den Leuten suggeriert, es bleibt alles so, wie es ist. Und da kann man jetzt darüber, das ist vielleicht der letzte Punkt, bevor ich zu viel gesagt habe, kann man jetzt darüber streiten, ob das die FDP so will oder ob das einfach passiert und ob das deren Schuld ist oder historisch gewachsen, weil die Grünen halt die Klimapartei sind und die Grünen das auch gut hinkriegen, das immer so zu framen, als wenn die FDP überhaupt nichts will fürs Klima und so. Fair enough. Aber ich würde sagen, da gibt es schon noch einen Teil, den kann man als Partei selber irgendwie gestalten. Und da tun sie mir dann aus der kritischen Perspektive, die man da vielleicht haben sollte als Journalistin, tun sie mir da zu wenig.
Ich habe da gleich auch noch ein paar Gedanken und Nachfragen dazu. Ich möchte nur eine Verständnisfrage vorschieben. Verstehe ich quasi richtig, dass du sagst, dass die Partei gewissermaßen zwar grundsätzlich der Überzeugung wäre, dass einige Vorschläge von anderen Leuten, nehmen wir jetzt einfach mal spontan die Grünen her, grundsätzlich zwar sinnvoll wären, dass man die aber deswegen nicht aufgreift, weil man die Unterscheidbarkeit erhalten möchte. Also dass das sozusagen so ein bewusstes Ding ist nach dem Motto, zumindest in der Kommunikation akzeptieren wir den Vorschlag nicht, den lassen wir uns dann quasi gegebenenfalls als Kompromiss abbringen oder was auch immer, um sozusagen das eigene Profil zu schärfen.
Genau, ich würde da vielleicht als Beispiel die E-Mobilität nehmen. Also wenn du in der vergangenen Legislatur mit Abgeordneten aus der FDP-Bundestagsfraktion gesprochen hast, da gab es da schon noch den einen oder die andere, die so ein bisschen Zweifel hatte, ob jetzt die E-Mobilität wirklich der große Bringer ist. Diese Zweifel sehe ich jetzt so nicht mehr. Also auch Volker Wissing ist voll davon überzeugt, dass er in der Verantwortung steht, möglichst schnell E-Ladepunkte in Deutschland weiter zu fördern und möglichst viele E-Autos in Deutschland irgendwie durch Subventionen, durch Förderung auf die Straße zu bekommen. Das ist, also da ist, gibt es niemanden in der FDP, der sagt, das ist eine blöde Idee. So. Es gibt dann diejenigen, die dann natürlich im selben Nachsatz darauf hinweisen, dass es uns ja nichts bringt, wenn dann so und so viele Neuwagen es zwar gibt, aber die Bestandsflotte sozusagen noch Verbrenner sind. Das ist dann wieder die inhaltliche Diskussion. Aber das ist sozusagen der Punkt, den ich versuche zu vermitteln, dass es in vielen Fragen, die diese Regierung beim Klimaschutz tut und tun will, eine grundsätzliche Einigung darüber gibt, dass das der richtige Weg ist. Also, dass auch die Windkraft irgendwie ausgebaut werden muss. Also, wir haben ja jetzt gerade in dem letzten Koalitionsausschuss, da stehen auch Sachen drin zur Planungsbeschleunigung in puncto, was ist eigentlich mit dem Umwelt- und dem Artenschutz. Und da werden Vorschläge formuliert, die dazu führen sollen auch, dass Windräder schneller und sozusagen schneller geplant und gebaut werden können. Es gibt da Vorschläge auch zu Dingen, die man an Autobahnen tun kann und so weiter. Und da lobt sich die FDP in jedem Gespräch selber, dass sie natürlich auch dafür gekämpft hat. Oder so ein Punkt, man konnte hören nach dem Koalitionsausschuss, dass es auch da die Liberalen waren, nochmal zu pushen, wenn es darum geht, wie kommt eigentlich der Strom, also der grüne Strom aus dem Norden zu der Industrie in den Süden. Also diese berühmte Terrasse, wo es immer heißt, dass Söder sie blockieren würde irgendwo. Und auch da hat sich die FDP im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten anschließend gerühmt, ey, das waren wir. Wir haben dafür gesorgt, dass auch dieses Thema da so. Aber die Kommunikation war ja dann nicht zu sagen, ey, wir sind die Partei, die in der Koalition dafür kämpft, dass der grüne Strom auch wirklich möglichst schnell in seiner ganzen Masse im Süden ankommt, sondern nein, die Kommunikation war, ey, da sind die 144, 145, sie haben da irgendwie die Zahl so falsch kommuniziert, dass ich jetzt auch nicht mehr ganz genau weiß, wie viele es waren. Also diese 145 Autobahnen, die werden jetzt schneller restauriert, renoviert, ausgebaut, irgendwie ausgebessert, wie auch man das immer richtig nennen mag. Das war die Kommunikation und zwar sofort. Also die hatten sich kaum darauf geeinigt. Da hatte die FDP-Pressestelle schon die Liste mit all den Autobahnprojekten rumgeschickt an Journalistinnen und Journalisten, dass man ganz genau nachlesen konnte, okay, das sind jetzt diese Autobahnen, die jetzt schneller ausgebaut werden können, weil man gesagt hat, da gibt es einen Bedarf, da ist zu viel Verkehr, da müssen wir irgendwas tun. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür, dass es der FDP nicht nur darum geht, dass man E-Fuels pusht, sondern dass denen im Grundsatz klar ist, dass viele, viele Menschen künftig mit einem E-Auto fahren werden, dass ihnen im Grundsatz klar ist, dass ganz viele Menschen in ihrem Haus eine Wärmepumpe haben werden, aber dass sie halt immer noch mal darauf hinweisen wollen, welche Technologien es eventuell sonst noch geben könnte und die dann in der Kommunikation so groß machen, dass man am Ende das Gefühl hat, okay, warum redet ihr jetzt so viel über dieses Thema? Und wenn euch dieses Thema da so wichtig ist, wo doch alle anderen eigentlich über das andere reden, kann es nicht vielleicht doch sein, dass das uralte Klischee richtig ist, dass euch das nicht ganz so wichtig ist.
Ja, das macht Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der die Grünen covert, da dann auch, keine Ahnung, die machen irgendwie einen Vorschlag zur Steuerpolitik und die Pressestelle verschickt dann eine Liste von geretteten Borkenkäferarten oder irgend sowas. Ja. Ich vermute, dass die durchaus eine ähnliche Problematik da haben werden oder keine Ahnung, wenn jemand von der CDU ein neues Konzept hat, um alleinstehende Mütter zu helfen, und dann haut die Pressestelle die nächsten Anti-Gender-Stern-Kampagne raus und dann reden wieder alle nur darüber und irgendwie so. Ich denke, da hat jede Partei vermutlich ihr entsprechendes Problem. Und du hast es ja vorher auch schon angedeutet, die müssen ja in irgendeiner Art und Weise unterscheidbar sein. Das ist ja wirklich ein Grunddilemma politischer Kommunikation, was man da ablaufen sehen kann. Man möchte ja, wie man im Englischen so schön sagt, ja, you want to eat the cake and have it too. Du möchtest grundsätzlich alles, möglichst eine eigene Nische besetzen, ein eigenes Thema. Gleichzeitig möchtest du aber als total lösungsorientiert wahrgenommen werden, bei jedem Thema mitspielen und so weiter. Und letztlich kann das gar nicht überall und immer funktionieren. Aber in dem Fall würde ich dir definitiv zustimmen, haben die sich schon ein bisschen in die Ecke manövriert, weil ich glaube, das war früher nicht so schlimm, aber dadurch, dass halt mittlerweile das Klimathema dermaßen prominent ist und an die Spitze der großen politischen Themen Deutschlands gerückt ist, wird halt diese Leerstelle sozusagen, dass eine Partei das nicht als Kernkompetenz auf ihrer Agenda stehen hat, krasser wahrgenommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unfair gegenüber der FDP, weil man von denen letztlich irgendwie Lösungen erwartet, weil die SPD steht ja eigentlich komplett blank da, wenn man mal den dritten Koalitionspartner anschaut. Aber die werden im Endeffekt gar nicht gefragt da danach. Also da gibt es keine Politikprojekte, kein gar nichts. Es ist ja nicht so, als ob die SPD irgendwie mit der Lösung der Klimakrise verbandelt wäre. Aber die haben halt auf der anderen Seite auch nichts, was besonders viel Kritik hervorruft. Die existieren auf dem Feld einfach nur. Ich glaube, das ist wie bei den Grünen mit Sozialpolitik oder sowas, wo die einfach so schwimmen. Die fragt niemand dazu, das existiert. Die haben zwar Konzepte, aber die interessieren irgendwie niemanden groß, weil die weder in das eine Klischee fallen noch in das andere großartig. Und ich habe so das Gefühl, dass das bei der FDP bei Klimaschutz mit reinspielt.
Ich habe da ein paar Gedanken zu und versucht, das kurz zu sortieren. Also zum einen würde ich dir bei den Grünen und der Sozialpolitik, da haben die Grünen in den vergangenen Jahren viel getan, aber das nur am Rande, glaube ich, um da irgendwie wahrgenommen zu werden. Stichwort Kindergrundsicherung gerade.
Aber wird es mit Ihnen assoziiert? Also ich habe nicht so das Gefühl, dass die haben viel gemacht, ja, aber sind sie deswegen jetzt die neue Sozialpartei?
Ich glaube, in der Kernwählerschaft der Grünen schon, aber das wäre jetzt ein eigener Podcast und da bin ich auch wirklich, weil ich die Grünen so, das ist so eine Partei, wo ich mich nicht so gut auskenne. Zur Frage, warum man da die Sozialdemokratie als Kanzlerpartei jetzt so ein bisschen rauslässt, das hat halt viel eben gerade mit dem Kanzler zu tun, weil das so die Art ist, wie Scholz ja diese Regierung führt. So ein bisschen von Merkel gelernt, sage ich mal, ja, dass er dann in solchen Fragen auch gerne zwischen FDP und Grünen moderiert. Das wirklich Interessante wäre, oder das Interessante bei der SPD und Klimaschutz gerade, das ist die Frage nach dem CO2-Preis. Und die führt uns eigentlich auch wieder dahin, wo wir eben waren. Das ist so ein bisschen gegenüber der FDP ist das so ein bisschen unfair und die haben ja Konzepte und die Konzepte sind ja durchaus eigentlich auch nicht schlecht und die haben das Problem ja schon mal erkannt, das war 2019, da haben sie gesehen, sie haben nicht genügend irgendwie rhetorische Vorbereitung gehabt, um mit Fridays for Future umzugehen, sie haben nicht genug inhaltliche Konzepte, um da wirklich hieb- und stichfest ein Klimaschutzprogramm hinzulegen. Das haben die ja schon mal alles erkannt. Und die hätten auch einen Punkt, wo sie immer wieder drüber reden könnten und das jetzt auch wieder tun, ehrlicherweise, aber mal ein paar Monate lang so gut wie gar nicht mehr, wo sie so einen unique Selling Point haben. Also, wo man ihnen von der Geschichte der FDP her am konkretesten, am seriösesten abnehmen könnte, dass sie das ernst meint. Und ich rede vom Zertifikatehandel, also von der Frage oder von der Idee, inzwischen in der EU auch beschlossen, von der Idee, dass wirklich in jedem Sektor am Ende des Tages nicht irgendwie die Politik, sondern der Markt entscheidet, wie viel eine Tonne CO2 kostet und man aus diesem Markt der Zertifikate nach und nach Zertifikate rausnimmt, um halt sozusagen das verbleibende CO2-Budget zu reduzieren. Und da ist es total interessant, dass halt bei der FDP und auch bei den Grünen dieser Preismechanismus schon als zentrales Instrument akzeptiert ist. Also bei der FDP noch viel mehr als bei den Grünen aber auch. Bei den Sozialdemokraten hingegen gibt es schon welche, die sehr interessiert nach Washington schauen, also in die USA, wo Joe Biden ja mit seinem Inflation Reduction Act und so auch extrem viel Kohle in die Hand nimmt, um grüne Technologien, um Infrastruktur, um halt auch das Klima, den Klimaschutz in den Vereinigten Staaten zu pushen. Und es gibt durchaus im Umfeld der SPD, es gibt da jetzt so eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, ein großes Fragezeichen, ob man mit dieser CO2-Bepreisung wirklich so, ob dieser Preis wirklich der große Hebel ist und damit letzten Endes auch der Zertifikatehandel wirklich der große Hebel ist. Wie gesagt, es ist jetzt diese oder letzte Woche final vom EU-Parlament entschieden, dass auch im Verkehr und im Gebäudesektor es diesen ETS, wie der abgekürzt heißt, geben wird. Aber da wäre eigentlich so eine Gemengelage möglich, dass sich eigentlich Grüne und Liberale gegen die Sozialdemokratie verbünden und sagen, ey, wir mögen zwar große Differenzen haben in bestimmten Klimafragen, aber dass wir den Preis als zentralen Hebel nutzen müssen, darauf haben wir uns jetzt in jahrelangen Diskussionen verständigt, darauf haben wir uns EU-weit verständigt, da haben wir uns gegen Polen gewehrt im vergangenen Jahr, als die den Zertifikatehandel, den es schon gibt, beispielsweise in der Industrie, als sie den aufweichen wollten. Da fangen wir jetzt nicht an, in Deutschland nochmal darüber zu diskutieren, ob der CO2-Preis vielleicht doch nicht so sinnvoll sein könnte. Aber das passiert nicht. Oder ist bisher noch nicht passiert, weil sich eben auch die FDP im vergangenen Jahr gar nicht so viel darum gekümmert hat, nochmal diese Position zu pushen. Nun kann man das irgendwie mit hohen Energiepreisen, mit einer ganz anderen Diskussionslage, mit was weiß ich was, kann man das erklären, aber das hat dafür gesorgt, und das schreibe ich auch in dem Text, dass wir jetzt im März die Situation hatten, und die ist, finde ich, ein bisschen bezeichnend dafür, wie die Liberalen wahrgenommen werden. Wir hatten diese Situation, dass die Zeitungen, die Medien voll waren von Volker Wissing blockiert in der EU, damit wir sozusagen auch nach 2035 noch mit Verbrennern fahren können. Natürlich mit Verbrennern, mit E-Fuels. So, aber es ging halt groß in den Medien um diese E-Fuels-Diskussion. Und genau in dieser Phase haben der zuständige Fraktionsvize der FDP im Bundestag für Klimaschutz, Lukas Köhler, und der parlamentarische Geschäftsführer, Johannes Vogel, haben einen Vorschlag gemacht, dass man diesen Zertifikatehandel, der jetzt kommt für Gebäude und Verkehr, schon vorzieht in Deutschland, und zwar schon auf das Jahr 2024. Und das war total interessant zu beobachten, dass dann auf einmal auf Twitter nicht mehr die Beschimpfung da war von denen, die sich KlimarealistInnen nennen, die irgendwie als WissenschaftlerInnen forschen zu dem Thema, die sich politisch dafür engagieren und die vorher halt wirklich in Tweets und in, keine Ahnung was, sehr scharf waren von wegen, ja, guck mal da, der Volker Wissing blockiert den Klimaschutz in Deutschland. Die fingen dann auf einmal an, auf diesen Vorschlag zu reagieren. Und so, hey, das ist ein interessanter Vorschlag, ich finde den zwar noch nicht durchdacht, aber hier und da könnte man ja, also das war dann, es ging dann wirklich in eine inhaltliche Auseinandersetzung, die auch Lukas Köhler und Johannes Vogel so in dieser Form, glaube ich, ein bisschen überrascht. Wo man jetzt sagen könnte, kommunikativ, wenn dieser Vorschlag, sagen wir mal, ein paar Monate vorher gekommen wäre, hätte man vielleicht überhaupt nicht diesen krassen, die FDP will den Verbrenner retten, Eindruck bekommen in der Öffentlichkeit. Und, jetzt habe ich den zweiten Gedanken vergessen, das passiert mir häufiger. gib mir mal eine Sekunde und stell deine nächste Frage, dann fällt es mir bestimmt wieder ein, sorry.
Ich mache vielleicht noch eine Anmerkung da dazu. Ja. Ich habe auch das Gefühl, da sind wir wieder bei dieser Kuchenfrage, weil natürlich die diesen Eindruck durchaus auch erwecken wollen. Ja, es gibt ja wirklich genügend Menschen in Deutschland, jetzt gar nicht so sehr in der politischen Sphäre, sondern einfach, wenn man so in die Bevölkerung generell guckt, die nicht ganz grundlos mit einer gewissen Furcht auf das mögliche Verbrenner ausschauen. Genau das Gleiche haben wir jetzt in der Heizungsdebatte auch wieder. Und ich denke, dass zumindest in Teilen dieser Eindruck vielen Wahlkampfstrategen und Strateginnen in der FDP schon entgegenkam, dass quasi sie hier als die großen Verteidiger des Verbrenners wahrgenommen werden und diese Identitätspolitik für Autofahrer und für den Verbrennermotor und so weiter, das gehört halt alles in so ein Gefühl gewissermaßen rein, in dem diese ganzen E-Fuels halt auch keine große Rolle spielen. Weil für viele Leute, die sich mit dem Autofahren und dem Auto identifizieren, für die PS-Stärken, das Tempolimit und so weiter, alle ein großes Thema sind, für die ist jetzt eben die Nachhaltigkeit ihres Bewegungsmittels eher zweitrangig, um es mal so auszudrücken. Und wenn die natürlich um deren Stimmen gewissermaßen spielen, dann ist der Eindruck, den Eindruck zu erwecken, man ist der Verteidiger des Verbrennermotors und der Verteidiger des Bretterns über die Autobahn, natürlich deutlich wichtiger als die Fachdiskussion über E-Fuels. Ja, also ich denke, da kommt es einfach zu so einem Prioritätenkonflikt, weißt du, wie ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Mir ist inzwischen auch wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Und es passt auch, weil ich dann danach nämlich einen kleinen Widerspruch versuchen würde. Also der Punkt ist halt, selbst als der Klimaschutz bei der FDP noch keine Priorität hatte, war bei denen im Zweifelsfall natürlich die Grundüberzeugung da, der Markt regelt. Und dann haben sie sich in den vergangenen Jahren wirklich die Mühe gemacht, das bis ins Detail auszuarbeiten. Ja, was heißt das denn, wenn der Markt regelt? Und umso mehr ist es doch dann eigentlich sehr bezeichnend, wenn da nochmal ein Vorschlag kommt von Johannes Vogel und Lukas Köhler, wie ich es eben beschrieben habe, der im Kern nur sozusagen der nächste Schritt ist zu dem Punkt, von dem die FDP eigentlich in den vergangenen Jahren schon immer gesprochen. Also sozusagen so, wie wenn die Grünen jetzt, schräges Beispiel, okay, ich versuche es trotzdem, wenn die Grünen jetzt nochmal erklären, warum sie das Lastenrad so toll finden und sozusagen den nächsten Schritt gehen, wie uns das bei der Verkehrswende helfen kann. So kann man diesen Vorschlag verstehen. Also Köhler und Vogel haben nur mal aufgeschrieben, worüber sie intern schon seit Jahren nachdenken. Und trotzdem war die Reaktion, boah, wow, guck mal, die FDP, die haben da ja echt einen Vorschlag. Und so als wäre diese ganze Diskussion nach Lindners Profizitat und all diese inhaltliche Arbeit, die FDP da gemacht hat, um halt ein Programm zu haben, um sich mit ExpertInnen auszutauschen, ständig mit Ottmar Edenhofer zu telefonieren und so weiter und so fort. Also sozusagen mit renommiertester Expertise ein eigenes Programm aufzustellen. Und dieses Programm existiert seit 3 Jahren und es ist ins Wahlprogramm gegangen und sie haben auch im Wahlkampf darüber geredet und trotzdem war jetzt die Reaktion im Frühjahr wieder, guck mal, da ist ein spannender Vorschlag, hätte ich ja nicht erwartet von der FDP. Und darum würde ich schon einen kleinen Widerspruch versuchen, weil ich nämlich nicht das Gefühl habe, dass die FDP noch an dem Punkt ist, wo sie wirklich strategisch versucht, die Leute zu erreichen, die irgendwie noch Zweifel haben, dass der Klimawandel wirklich menschengemacht ist oder die sozusagen sagen, naja gut, aber was können wir schon tun hier in Deutschland und so. Also ich glaube schon oder ich nehme der FDP und wenn ich das nicht tun würde, wäre ich glaube ich auch kein, also könnte man mir auch unterstellen, dass ich irgendwie unfaire Methoden anwenden würde in der Bewertung dieser Partei. Ich nehme denen diese Position, dass sie sozusagen eine aktive und effektive Klimapolitik wollen, schon allein aus dem Grunde ab, weil jegliche Punkte da auf sämtlichen Parteitagen in den vergangenen Jahren immer wieder bestätigt wurden und sie ja jetzt auch sozusagen jenseits davon, dass man darüber diskutieren kann, wo sie zu wenig tut in dieser Regierung, in Ministerien, jetzt auch nichts dafür tut, um das Thema nach unten zu priorisieren im täglichen Regierungshandel. Das würde zumindest ich, mir ist schon klar, dass es da JournalistInnen gibt, die das wesentlich kritischer sehen, aber so. Und Punkt zwei ist, sie würde ja auch nicht so vehement auf die Kritik reagieren, die dann kommt, an dem Klimaschutz, den sie vorhat, wenn ihre eigentliche Strategie wäre, noch möglichst viele von denen mitzunehmen, denen dieses Thema Klima, wie es dann immer so schön heißt, so total egal ist. Also das ist ja interessant zu sehen, dass sie sich so ein bisschen in so eine Wagenburg begeben, wenn sie kritisiert werden. Also dass dann kommt, ja, das braucht man ja gar nicht ernst nehmen, das kommt ja vom WDR oder vom ZDF und das ist ja eh der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die mögen uns eh nicht, die haben uns noch nie gemocht und wir würden die ja auch am liebsten reformieren und darum ist das ja klar, dass die unsere Klimapolitik blöd finden. Wenn ich eigentlich gar kein großes Problem damit habe, dass man meine Klimapolitik nicht ernst nimmt, weil ich dann darüber noch ein paar Wählerinnen und Wähler erreichen will, über diesen Eindruck, dann würde ich da ja nicht so vehement quasi total beleidigt auf diese Kritik reagieren. Und ich glaube, es ist so ein bisschen daher auch so schwierig zu greifen, weil sie auf der einen Seite halt nichts tun, um sozusagen ihre Politik so zu formulieren, dass dieses Missverständnis nicht entstehen kann. Aber in dem Augenblick, in dem das dann entstanden ist und sie jemand darauf hinweist, in dem Augenblick zieht man sich dann in die Wagenburg zurück und ist gar nicht mehr so richtig empfänglich, habe ich das Gefühl, für Kritik, die darauf hinweist, dass wenn man über beispielsweise wieder Thema E-Fuels redet, dass man natürlich alles tun kann und soll, um den Hochlauf zu fördern, zu ermöglichen, anzureizen, dass man aber nicht schon, wenn man doch eigentlich die Partei ist, die immer sagt, ich kann eben nicht in die Zukunft schauen, dann doch nicht zugleich den Eindruck erwecken kann, als wären E-Fuels die Lösung für den Straßenverkehr, sondern nur sozusagen diese Option dieser Technologie jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht endgültig zumachen will. Und da wird es dann tricky und da kommt man an die Stelle, würde ich sagen, wo dann Parteien natürlich vielfältig sind und wo natürlich auch, so wie bei der SPD auch, jetzt nicht jeder SPD-Politiker dieses Klimaschutzthema so durchdrungen hat, sie natürlich in der FDP auch viele, viele finden, bei denen ja das Reden über die Klimakrise immer noch so ein bisschen so läuft wie vor ein paar Jahren und bei denen vielleicht dann die Tatsache, wie hoch man das eigentlich priorisieren müsste, noch nicht so ganz im Bewusstsein angekommen ist. Was ja eigentlich, wenn man sagt, wir brauchen Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, völlig nachvollziehbar ist. Was aber nur schwierig wird, wenn man sozusagen über die Klimakrise redet, die halt sozusagen, von der es halt, also die ist einfach überall. Von, ne, wir leben in diesem Klima und dieses Klima wird einfach nicht mehr besser. Und dementsprechend kann sich eigentlich kein Themenbereich davon freimachen, so zu tun, als gäbe es die Klimakrise nicht. Und das ist jetzt aber eine politische Grundsatzfrage oder ein Grundsatzproblem, über das man reden, diskutieren, viel mehr schreiben müsste auch, was sich jetzt aber nicht auf die FDP konzentriert. Nur was da halt dazu führt, dass je mehr sie halt von den Fachpolitikern sich entfernen, sie dann halt hören, ja, Technologieoffenheit ist ja wichtig. So, und dann kann dann auch der ein oder andere Tweet, den es dann gibt, der dann vom politischen Gegner wieder aufgenommen wird, dazu führen, dass auch wieder ein ganz komischer Eindruck entsteht. Wo ich dann sagen würde, da hat man als Partei dann zwei Möglichkeiten. Ne? Man kann das hinnehmen und sagen, okay, das ist halt Politik. Oder aber, und damit sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich halt wirklich eigentlich ja nicht mehr will, dass die anderen mir die ganze Zeit vorwerfen, ich würde das nicht ernst genug nehmen, dann kann ich das, wie gesagt, ich kann das hinnehmen und kann sagen, das ist halt irgendwie Framing, keine Ahnung. Oder aber ich kann irgendwann sagen, okay, die Klimakrise ist schon so zentral und so wichtig, dass ich als liberale Partei auch einfach in einer gewissen Verantwortung stehe, diesen Eindruck jetzt ein für alle Mal auszuräumen. Und wenn ich dafür die extra Meile gehen muss, weil ich eben die FDP bin und man uns früher immer dieses Thema einfach wirklich nicht abgenommen hat, dann gehe ich jetzt einfach mal diese extra Meile, weil ich dann dafür sorge, dass das Thema auch in den Milieus, in denen ich zu Hause bin, endgültig mit der Priorität ankommt, mit der es da eigentlich längst angekommen sein sollte. Und da würde ich dann noch einen letzten Satz machen wollen. Wir könnten hier jetzt eigentlich auch viel, viel, viel mehr über CDU und CSU sprechen, weil da auf die treffen halt viele von den Punkten ganz genauso zu. Die machen sich gerade in ihrem Prozess der Grundsätze, des Grundsatzprogramms, machen sich wahnsinnig viele Gedanken über verschiedene Themen. Und das ist auch zum Teil echt interessant, was da rauskommt. Aber beim Thema Klima, um in dieser Sprache zu bleiben, kommt da noch nicht viel. Aber es ist halt gerade dann auch egal, weil sie einfach auch nicht regieren. Und ja, dann redet halt da keiner drüber. Und man kann auch die ein oder andere zugespitzte, absurde Formulierung in irgendwelchen Talkshows von sich geben. Es hat halt keine Folgen für Regierungshandeln und dementsprechend steht es jetzt gerade nicht so im Fokus. Und umso mehr steht dann als Vertreterin des bürgerlich-liberal bis konservativen Milieus halt einfach die FDP da in der Verantwortung.
Ich bin dir voll dankbar für diese ganze Einordnung und Darstellung, weil ich komme von einer etwas anderen Richtung her gewissermaßen, aber ich sehe total die Dinge, die du nennst. Ich habe eher den gegenteiligen Eindruck gehabt in der letzten Zeit, also quasi nicht, dass 2019 die Partei noch ein viel größeres Problem hatte und jetzt einen Prozess der Ernsthaftigkeit hinter sich hat, sondern ich sehe da eher so ein ständiges Hin- und Herschwingen und ich bin auch ständig hin- und her gerissen. Bei dieser Frage, nehmen die das jetzt ernst oder tun sie es nicht? Also wie viel ist sozusagen reine Rhetorik und wie viel kann ich ernst nehmen? Ganz unabhängig davon, was ich von den konkreten Vorschlägen halte, politisch gesehen. Ja, also quasi auf der Politics-Ebene und auf der Policy-Ebene das zu unterscheiden. Weil gerade, nehmen wir zum Beispiel dieses Ding mit den E-Fuels. Ich bin mir ständig nicht sicher, ist das einfach nur eine rhetorische Phrase, auf die sich geeinigt haben, weil super ist, um nichts tun zu überdecken? Oder meinen die das ernst? Weil das lässt sich ja für mich als außenstehende Person überhaupt nicht unterscheiden. Das hängt ja quasi nur davon ab, wie viel Good Faith ich den Argumenten der FDP entgegenbringe. Aber jetzt in der aktuellen Situation ist es ja für mich unmöglich, beide Varianten zu unterscheiden, effektiv. Und genau Dasselbe haben wir ja bei gewissen anderen Feldern genauso. Bei jedem für die CO2-Steuer und so weiter und so fort. Weil gerade die CO2-Steuer und der Zertifikatehandel, die erfordern ja deutlich mehr als nur die FDP. Das ist ja so die politische Achillesferse von dem ganzen Ding. Da brauche ich ja mal eine Zusammenarbeit mindestens der EU, besser eigentlich der kompletten Welt, damit es alles vernünftig funktioniert. Und da ist die FDP ja so oder so nur ein Rädchen im Getriebe. Und deswegen ist es natürlich für mich als Außenstehender schwer festzustellen, haben die sich jetzt einfach nur nicht genug reingehängt, weil es für die eh nur eine Rhetorik ist, oder laufen die da genuin gegen Hindernisse, wo quasi die anderen schuld sind? Das ist letzten Endes ja wirklich unglaublich schwer auszumachen, gewissermaßen. Ja, also das ist definitiv ein Riesenproblem an der Geschichte. Und wie gesagt, ich wank da total hin und her. Und ich denke, mit ein Grund dafür ist natürlich auch, dass Parteien keine monolithischen Gebilde sind. Also ich würde auch mal einfach die These raushauen, weil ich davon ausgehe, dass es auf jede Partei zutrifft, dass es solche und solche Leute gibt. Also zum Beispiel, wenn du mich fragst, nehme ich einem Kubicki ein ernsthaftes Interesse an Klimaschutzpolitik ab? Eher nicht. Ja, während bei einem Christian Lindner wäre ich da viel eher bereit, das zu glauben, oder dem Johannes Vogel oder dem Konstantin Voskuhle oder sowas. Ja, also das hängt dann auch immer von den Personen ab.
Da wird sich Konstantin Kuhle jetzt freuen über diesen kleinen freudschen Versprecher, dass du ihm quasi den Voskuhle, den Verfassungsgerichtspräsidenten, davor gesetzt hast. Das ist natürlich für so einen leidenschaftlichen Juristen wie Kuhle ist es quasi schon der Ritterschlag, würde ich sagen.
Da siehst du wieder, wie sehr ich mich mit diesen Personalien beschäftige.
Nein, ist doch völlig in Ordnung. Darüber kann man auch stundenlang diskutieren, über die Frage, ob die FDP eigentlich personell breit genug wahrgenommen wird.
Das muss ich gleich sagen, das ist eine ganz, ganz große Schwäche von mir, falls man das als Schwäche sehen will. Ich beschäftige mich quasi nicht mit Personalfragen. Deswegen, ich bin schon ganz begeistert, dass ich überhaupt so viele Personen aufzählen konnte.
Das würde ich jetzt als Hauptstadtjournalist gerne von mir behaupten, dass ich mich nie und überhaupt gar nicht mit Personalfragen beschäftige und dass mich das überhaupt nicht interessiert und ich eigentlich den ganzen Tag nur damit verbringe, Gesetzesentwürfe und irgendwelche kleinen Anfragen und Programmpapiere aus irgendwelchen Fachkommissionen von Parteien zu lesen und mich überhaupt nicht irgendwie in den letzten Wochen mit der Frage beschäftigt habe, ob Marie-Agnes Strack-Zimmermann jetzt Spitzenkandidatin der FDP bei der nächsten Europawahl wird oder ob Graf Lambsdorff jetzt dann endlich als Botschafter in Moskau bestätigt wird und wer irgendwie dann in der Fraktion als Vize für die Themen vom Graf Lambsdorff dann irgendwie da nachrückt und ob es da eine Kampfkandidatur gibt und so. Das sind alles Sachen, mit denen ich natürlich nie irgendwie in Berührung komme. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch für mich nochmal interessant, weil ich habe diese ganz krasse Binnensicht und natürlich dann auch den journalistischen Anspruch, würde ich schon sagen, dass wenn eine Partei etwas beschließt, das dann auch irgendwie denen zugute zu halten, dass sie es beschlossen haben. Wenn sie in einer Regierung danach wirklich völlig das Gegenteil von dem tun, was sie mal beschlossen haben, fair enough, dann ist das ein Grund zu großer Kritik. Aber sozusagen grundsätzlich Politik aus der Warte zu betrachten, zu sagen, die meinen das doch eh nicht ernst, das wäre dann aus so einer journalistischen, kritischen Distanz so ein bisschen schwierig, weil man irgendwann dann an den Punkt kommt, dass natürlich die Gegenüber, mit denen man redet, dann auch irgendwann sagen, ey, wir können ihnen ja, was weiß ich, was erzählen, wir können das dreimal beschließen, wenn sie uns nicht ernst nehmen, ja, so what, was sollen wir denn ansonsten noch tun? Und darum finde ich dann jetzt schon, ist in diesen letzten 3 Jahren zwischen 2019 und der Situation jetzt halt dann schon so viel passiert, dass man dem Ganzen oder dass man die ganze Frage dann jetzt irgendwie auch so ein bisschen seriöser mit anhand von konkreten Beispielen und Themen auch beantworten kann, weil eben die FDP in ihrer Rhetorik und in ihrem Handeln sehr viel getan hat, dass man das zumindest so verstehen und wahrnehmen konnte, ob das jetzt vielleicht doch nicht so ernst meint. Und da ist dann vielleicht der oder die Wählerin, die das nur so liest und die jetzt nicht jeden Tag von der FDP gespinnt wird, auch in einer vielleicht strategisch besseren Position als ich, weil da ist es dann einfach nur die Frage, finde ich das glaubwürdig? Ja oder nein? Und man hat nicht diese tägliche Konfrontation mit Leuten, die einem ganz genau erklären, warum das denn auch in der aktuellen Regierungspolitik irgendwie genau so umgesetzt wird und man sich als Journalist dann nochmal dreimal prüfen will und sollte, indem man sich fragt, okay, der hat mir das jetzt wieder so erzählt. Glaube ich das? Kann ich das nachvollziehen? Oder ist es einfach Quatsch und ist es einfach irgendwann auch nicht mehr seriös? Und da finde ich dann schon, und das dann glaube ich, bin ich jetzt im Kopf auch, bin ich auch mit den Punkten, die ich im Text gemacht habe, wo noch mehr Beispiele dazu drinstehen, bin ich dann auch durch. Wenn wir jetzt noch einmal kurz darüber reden, was heißt das eigentlich, eine liberale Partei zu sein? Also das, daraus folgt ja was. Da gibt es ein paar Grundüberzeugungen. Und die Grundüberzeugung ist, dass man sehr, sehr optimistisch ist, dass das Leben von morgen eigentlich per se immer, immer besser sein kann als das Leben von heute. Also die besagten Konstantin Kuhle und Johannes Vogel haben gerade einen Podcast gestartet, der Zukunft heißt. Also es ist eine Partei, die eine Zukunftszuversicht ausstrahlt. Und wenn man jetzt so einen IPCC-Report liest, dann ist da relativ wenig Zukunftszuversicht drin, sondern da ist da eher die zugrunde liegende Erkenntnis dahinter, dass das Klima von heute definitiv besser ist als das Klima von morgen. Und dann stehe ich da als liberale Partei und das ist sozusagen die Realität, mit der ich umgehen muss und finde eigentlich Zukunft großartig und muss jetzt erklären, wie wir in dem Rahmen der Möglichkeiten das hinkriegen, dass wir eine großartige Zukunft bekommen. Und dann finde ich natürlich auch Forschung großartig und will klar machen, dass irgendwie der Forschungsstand, den wir jetzt haben, ja längst nicht der ist, den wir in 10 Jahren oder geschweige denn in 15 Jahren haben. Problem ist nur, auf dem Weg bis zu dem Forschungsstand von 15 Jahren, von dem ich heute noch nicht sagen kann, wie er ist, müssen wir mit der Technologie von heute schon einfach ganz, ganz viel Klimaschutz geschafft haben. Und das ist so ein bisschen dann das grundsätzliche Spannungsfeld, würde ich sagen, in dem ich mich als liberale Partei in dieser Klimadiskussion bewege, irgendwie mir selber treu zu bleiben und zu sagen, hey, ich gucke zuversichtlich in die Zukunft und ich glaube auch dann noch an Innovationen, wenn mir die Grünen erzählen, sie hätten schon längst die methanfreie Wollmilchsau gefunden. Aber zugleich zu akzeptieren, dass wir mit der Technologie, die wir jetzt schon haben, schon sehr, sehr viel Weg in den nächsten Jahren zurücklegen müssen, um eine realistische Chance zu haben, irgendwie noch in die Gegend des Pariser Klimaziels zu kommen. Und ich glaube, da ist sozusagen die grundsätzliche Überprüfung der FDP, wie ich diese Grundsituation zusammenbekomme, die ist noch nicht abgeschlossen und das spürt man halt. Und das haben natürlich Leute in der FDP, die zu strategischem Denken mehr fähig sind als andere, schon ein wenig mehr verinnerlicht. Und das sind dann diejenigen, wo ich dann sagen würde, okay, wenn man sich mit denen irgendwie eine Stunde unterhält, dann fällt es danach schwer, denen immer noch vorzuwerfen, dass ihnen wäre das Klima egal.
Ja, das glaube ich sofort. Deswegen, ich bin dir auch wirklich dankbar, dass du da meine Sichtweise so ein bisschen öffnest, weil grundsätzlich rennst du bei mir echt offene Türen ein, wenn es darum geht, ein bisschen positiver und weniger zynisch auf Politik zu gucken. Deswegen diese Hin- und Hergerissenheit da ein Stück weit für mich persönlich zu überwinden, ist durchaus positiv. Aber gerade, weil du das jetzt erwähnt erwähnst, ja, mit diesen Technologien von heute und so weiter. Ich muss dann ehrlich sagen, ich weiß dann nicht, was ich machen soll mit solchen Aussagen wie Lindner, der dann um die Ecke kommt und mir verkauft, dass jetzt aber dieses Mal wirklich die Kernfusion quasi um die Ecke steht. Und da gibt es ein Unternehmen in Bayern und wenn die ihren Durchbruch haben, dann wird das klappen. Und da frage ich mich halt, das finde ich dann einfach, zumindest kommt das für mich rüber, als brutal unseriös. Und da ist dann eben diese Hin- und Hergerissenheit. Und ich denke, das ist tatsächlich so eine Geschichte einfach mit den Vorbelastungen, die Partei da mitbringt, ob zu Recht oder zu Unrecht in dem Fall, dass sie sich da sehr schwer tut, auch mit solchen Dingen dann ernst genommen zu werden bei eben so Leuten wie mir, die jetzt nicht unbedingt die großen FDP-Fans sind oder zumindest waren früher. Ja, also das halte ich für ein ziemliches Problem. Ich versuche auch immer wieder den Vergleich zu anderen Parteien zu bringen, weil gerade, ich bin jetzt kein Grüner oder ich kenne mich mit denen auch nicht aus, aber die haben ein viel größeres Thema mit dieser Geschichte, was du gerade hast angedeutet, nämlich mit dieser mangelhaften positiven Sicht auf die Zukunft. Ja, das ist ja eigentlich ein Riesenpfund, mit dem die FDP wuchern kann, dieses wir glauben an die Gestaltbarkeit der Zukunft, dass es alles positiv wird und so weiter, weil die Grünen halt immer sofort assoziiert werden, ob zu Recht oder Unrecht, und auch hier denke ich bei manchen Fällen zu Recht, in vielen Fällen auch zu Unrecht, mit dieser Degrowth-Bewegung, mit diesem ständigen Verzicht, Verbotspartei, hast du nicht gesehen, ja, die sind ja brutal schnell in dieser Schiene drin. Was ja bei ganz vielen, wenn man die konkreten Dinge anguckt, die dann vorschlagen, dann stellt man ja auch häufig fest, das ist ja alles viel komplizierter und eigentlich haben die viel viel produktivere Vorschläge, aber die dringen ja dann damit in der Diskussion auch nicht durch. Ja, ich meine, diese ganze Heizungsgeschichte ist da ja gerade wieder ein super Beispiel. Die wird dann eingedampft auf Habeck will Heizungen verbieten. Ne? Und ähnlich läuft es dann, glaube ich, bei der FDP an der Stelle ab. Ja, die machen dann irgendwie einen Vorschlag und dann sind sie aber sofort diejenigen, die halt das Verbrennerverbot gestoppt haben oder so. Und hängen dann in dieser Sicht fest. Und das ist schon ein echtes Problem. Das sehe ich da völlig an der Stelle.
Das ist jetzt eine absolute Binsenweisheit, aber und auch irgendwie vermutlich meiner bürgerlichen Sozialisation geschuldet, dass ich da noch zu große Hoffnungen habe. Aber natürlich wäre in der Politik und in der Öffentlichkeit vieles einfacher, wenn man dem Gegenüber nicht immer per se die schlechtesten Absichten unterstellen wollte. Und das ist so ein bisschen schade auch, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung zwischen Grünen und FDP halt auch nach anderthalb Jahren gemeinsamem Regieren nicht gelingt, dass sozusagen sie immer noch in der FDP die Position gibt und die ist durchaus noch verbreitet zu sagen, nee, die Grünen, die tun jenes oder dieses gar nicht mal wegen Klima, sondern die haben was gegen Autofahren. Die haben einfach etwas gegen individuelle Mobilität. Die haben etwas gegen. Und dass man sozusagen per se davon ausgeht, die haben Spaß daran, uns so eine Verbotskultur überzustülpen und die Gesellschaft so umzubauen, wie sie das schon immer von ihrer ideologischen Warte her wollten. Und dann gibt es andersrum, mit Blick auf die FDP, eben genau diese Dinge, über die wir hier gerade reden, die halt so auch Quatsch sind, sozusagen zu sagen, jetzt wieder Kindergrundsicherung, Christian Lindner sind doch die armen Kinder egal. Oder, was weiß ich, es ist nur eine Klientelpartei für Menschen, die gerne Steak essen und irgendwie rasen. Und in Wahrheit sozusagen regelt doch, will die FDP nur, dass der Markt das irgendwie regelt. Punkt. Der Markt regelt schon. Ne, wo man halt so, wie man bei den Grünen völlig außer Acht lässt, dass die das schon tun, weil sie glauben, dass das in Zeiten der Klimakrise dringend notwendig ist, dass man darüber redet, ob man in Großstädten irgendwie den Verkehr auch wirklich reduzieren kann auf der Straße, den Autoverkehr. Und dass es vielleicht dann bei der FDP wesentlich mehr ist als nur der Markt regelt das schon, sondern dass man sich konkret wirklich einmal damit befasst hat, was heißt das? Und dass jeder Markt einen Ordnungsrahmen hat. Also ich habe in diesen Tagen bei einer ansonsten sehr geschätzten Kollegin den Satz gelesen, die FDP will statt Ordnungspolitik den Markt regeln lassen. Wo ich mir dachte, okay, hey, Moment mal, wann haben wir eigentlich aufgehört, dass wir Märkte auch immer in ihrem jeweiligen Ordnungsrahmen betrachten? Und in CDU- und FDP-Kreisen ist eigentlich der Ordnungspolitiker nicht der, der besonders viele Verbote will, sondern der dem Markt eine gute Ordnung geben will, damit der dann möglichst effizient das tut, was ich als Ziel irgendwie im Sinn habe. Und allein diese verquere Diskussionslage, die sich einfach nicht löst, auch nicht durch die Fortschrittskoalition, die Zitrus-Freundschaft, die mit dem Selfie kurz nach der Wahl dokumentiert wurde, das ist schon echt, also da komme ich dann an den Punkt, da will ich gar nicht so viel drüber nachdenken, weil das ja dann, wenn wir letzten Endes uns alle darin einig sind, dass es am Ende egal ist, wer jetzt den nächsten Koalitionsausschuss gewinnt, in Anführungszeichen, sondern es einfach nur darum geht, dass in Deutschland Klimapolitik möglichst effektiv und effizient funktioniert. Und es gibt jetzt Menschen, die mich schelten würden, weil ich jetzt nicht nur effektiv, sondern auch effizient gesagt habe, aber das habe ich absichtlich gesagt, weil das eben die Position der FDP ist, also effektiv und effizient. Wenn dann das das Ziel ist, dann kann einem schon ein bisschen Angst und Bange werden, wenn man dann so immer noch diese Debattenlage hat. Und ich will den Journalismus da auch nicht von freisprechen, dass er nicht sein Übriges dazu tut, dass wir uns da befinden, wo wir sind. Denn um zum Punkt zu Beginn des Gesprächs noch mal zurückzukehren, dass Politik dass Parteien sich dann manchmal darin versteifen, die Nische groß zu machen, hat natürlich auch damit zu tun, wie Medien funktionieren und womit ich halt sozusagen Öffentlichkeit generiere. Und womit eben nicht.
Ich würde das vielleicht auch an der Stelle nutzen, um in so einen Ausblick als letztes Thema rüberzugehen. Weil meine ganz, ganz große Befürchtung ist, und das ist gar nicht FDP-spezifisch, ist die, dass das Thema Klimaschutz und Klimapolitik, dass das quasi parteipolitisch politisiert wird. Das sieht man in Äußerungen vor allem mancher CDU und CSU-Abgeordneter, wenn die solche Statements raushauen, dass das ja quasi, es kommt in der Tagesschau ein Bericht über die aktuellen Zahlen der Klimaerwärmung. Die Tagesschau macht wieder so linke Themen. Und man sitzt so da so, nee, das ist, dass quasi die Klimakrise existiert, ist solche zumindest weder ein grünes noch ein linkes Thema sein. Und meine Befürchtung ist quasi, dass das dann so ähnlich passiert, wie das in den USA der Fall ist und in manchen anderen vergleichbaren Ländern, dass es eben zu einem parteipolitisch aufgeladenen Klima wird. Und wenn das passiert, das sind wir noch nicht, aber ich denke, die Gefahr besteht, dass das passiert. Und ich glaube grundsätzlich, dass gute Teile der FDP, dass gute Teile der CDU das auch wirklich ernst nehmen und dass die auch entsprechende Konzepte haben und dass die diese Konzepte ernst meinen. Nur mag in der politischen Auseinandersetzung sich eine Eigendynamik sozusagen entwickeln, die dann dazu führt, dass aus kurzfristigen Erwägungen von politischem Punktgewinn und von die Basis zusammenhalten und Listenplätze und whatever, ja, diese ganzen inneren Incentives, die der politische Prozess so mit sich bringt, dass das dazu führt, dass wir auch in Deutschland eine starke Politisierung dieses Themas kriegen. Das muss sich auch gar nicht so zwingend in der Parteienlandschaft widerspiegeln, aber für mich die Albtraumfolie sozusagen ist halt das, wie wir mit Covid umgegangen sind, wo plötzlich dieses Maskentragen und solche Geschichten politisiert worden sind, auf eine Art und Weise, die einfach nicht mehr gesund war. Und wenn dasselbe passiert beim Klimaschutz, dann hätten wir ein ernsthaftes Problem. Ich glaube, schon allein deswegen sollten wir aus wohlverstandenem Eigeninteresse, mache ich jetzt quasi so das große progressive Wir auf an der Stelle, ich nehme mich da gar nicht mit rein, sondern eher so mein Team gewissermaßen, wäre es, glaube ich, angebracht, der CDU und der FDP an der Stelle die maximal möglichen Good Faith quasi entgegenzubringen und anzunehmen, dass deren Vorschläge, auch wenn wir inhaltlich da nicht immer auf einer Linie liegen, so doch zumindest ernsthaft gemeint sind. Weil ich glaube tatsächlich, diese Verhinderung der Politisierung bei dem Ganzen, das ist so wirklich die große Gemeinschaftsaufgabe, die wir demokratischen Parteien und demokratisch gesinnten Menschen haben müssen. Weil sonst haben wir verkackt, um es mal so auszudrücken.
Ich will da jetzt gar nicht konkret widersprechen, sondern einfach nur vielleicht auch noch zwei Sätze zu sagen. Ich glaube schon, dass man eine gewisse Politisierung braucht, um halt diesen großen Block in Deutschland, den man immer die politische Mitte nennt, auch wirklich in ihre Absolutheit, ganz blödes Politikerwort jetzt, diese Leute mitzunehmen, ja, also sie da abzuholen, wo sie stehen. Das ist eine noch viel schlimmere Phrase. Ja, also, und darum glaube ich schon, dass eine gewisse Politisierung gar nicht verkehrt ist. Das Problem ist nur, wir stehen gerade, also es entsteht gerade wieder der Eindruck, wir stünden bei der Politisierung gar nicht beim Wie, also wie kriegen wir das hin, sondern beim Ob. Und die Tatsache, dass wir jetzt hier eine Stunde über Politics gesprochen haben und nicht über Policies, mal abgesehen davon, wie tief wir da jetzt in jeder einzelnen Frage von E-Fuels, Heizungen, CCS, keine Ahnung, you name it, drin wären, diese Tatsache zeigt ja doch, dass in der Öffentlichkeit, dass die Frage, ob Klimaschutz irgendwas bringt und ob es mehr oder weniger Klimaschutz gibt und ob die Partei, die dieses tut, nicht dann in Wahrheit weniger will und die andere, die tut zwar ganz viel Klimaschutz, aber in Wahrheit tut sie dem Klimaschutz damit einen Bärendienst und so. Die Tatsache würde mich dann, oder da bin ich dann bei dir zu sagen, okay, das müsste man, aber das ist dann die blödeste Journalistenformulierung, ja, also die blödeste Politikerformulierung ist, die Menschen irgendwo abzuholen, die blödeste Journalistenformulierung ist, das müsste man eigentlich mal aus der Debatte kriegen und irgendwie eigentlich müsste man da schon einen Schritt weiter sein, aber sind wir halt nicht. Und ich habe da, oder ich nehme da zumindest bei den JournalistInnen und Journalisten, die sich jeden Tag noch viel mehr mit den Policies beschäftigen, als ich das tue, und die jetzt auch nicht alle im Verdacht stehen, irgendwie in Wahrheit grüne Spin-Doktoren zu sein. Nee, es sind wirklich JournalistInnen und Journalisten, die da ihren Job machen. Ich nehme bei denen eine gewisse Resignation wahr. Und darum wäre jetzt mein Ausblick, auch wenn ich sonst, ich komme aus dem Rheinland, also da ist man sozusagen, da findet man sozusagen die Zukunft auch immer schön. Da ist man irgendwie auch so per se eigentlich immer Optimist. Und das hätten auch immer Jodje Jange. Aber meine Zuversicht ist da in dieser Frage auch so ein bisschen ins Wanken gekommen, ehrlicherweise. Weil, also wir haben jetzt viel über Rhetorik gesprochen und man kann mit Blick auf die Policies schon sagen, hey, in vielen zentralen Fragen ist die Regierung jetzt mal einen Schritt nach vorne gegangen. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob es der richtige Schritt ist, aber sie haben jetzt Sachen entschieden, sie haben jetzt Weichen gestellt und die größte Weiche, da bin ich vielleicht sogar dann doch ziemlich nah bei der FDP, die größte Weiche in diesen Wochen war, dass das EU-Parlament entschieden hat, der Emissionshandel für Verkehr und Gebäude kommt. Und der kommt innerhalb der nächsten Jahre. Punkt. Also da sind konkrete Schritte jetzt gegangen worden. Die Frage, die sich daran dann aber anschließt, ist, wenn wir sagen, die Klimakrise ist jetzt gerade zum ersten Mal in den Kellern der Deutschen angekommen. Und sie führt zu der Diskussion, die wir gerade sehen, über die Gasheizung, über die Wärmepumpe und so weiter. Wenn das jetzt das erste Mal war, wie ist es dann, wenn die Klimakrise künftig auch endgültig in der Garage ankommt? Wenn sie auf der Straße ankommt, weil wir einen Rekordhitzesommer haben nochmal oder so. Also sozusagen, und wenn, beziehungsweise, nee, das ist das falsche Beispiel, weil es geht ja um die politischen Auswirkungen. Bitte entschuldige, ist irgendwie auch schon spät. Also wenn sozusagen wir feststellen, dass die Politik, von der ich gerade gesagt habe, sie könnte ja tatsächlich wirklich auch funktionieren. Also es gibt ja Gründe, davon auszugehen, dass die Dinge, die jetzt entschieden wurden, auch Folgen haben. Und dann kommen ja noch mehr von diesen Folgen bei den Menschen an und sie stellen fest, hey, das ist mit Zumutung verbunden. Da verändert sich was. Völlig egal, ob mir die Grünen das jetzt verbieten oder ob der CO2-Preis so hoch ist, dass es sich für mich einfach nicht mehr lohnt, eine Gasheizung im Keller zu haben. Und wenn sozusagen die politische Folge die Klimakrise kommt, die Klimakrise und die Politik, die wegen der Klimakrise gemacht wird, kommt bei den Menschen an. Wenn das jetzt jedes Mal zu so einer Diskussion führt, wie gerade bei den Heizungen, wo halt die Zuspitzung in der politischen Debatte dafür sorgt, dass große, große Missverständnisse entstehen oder vor allen Dingen große, große Unsicherheit, dann würde ich sagen, dass der politische Druck, der aus solchen Debatten entstehen kann, hintenrum dann wieder dafür sorgt, dass man die Dinge, auf die man sich schon mal geeinigt hat, dann wieder in Frage stellt. Und da habe ich dann, wenn du mich nach einem Ausblick fragst, dann ist das meine größte Sorge. Dass, wenn ich jetzt sage, der Zertifikatehandel ist politisch entschieden und das Ding ist durch. Und das wird einen Effekt haben, wird einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und dann ist der CO2-Preis irgendwann so hoch, dass auch die Klimadividende, das Klimageld, was bezahlt wird, das nicht wirklich ausgleicht. Und dann gibt es politischen Druck. Und dann gibt es vielleicht nicht nur Druck hierzulande, sondern auch in Polen, in Spanien, in Frankreich, keine Ahnung. Und dann reden wir auf einmal wieder darüber, ob man nicht doch zu viel Klimaschutz den Menschen zumutet. Und dann reden wir auf einmal darüber, wieder so ein Instrument aufzuweichen. Und da habe ich die größte Sorge.
Ja, das ist definitiv ein Problem. Und ich sehe das auch. Ja. Wir haben quasi jedes Mal, wenn diese Maßnahmen relevant werden, sozusagen, dann wird das alles sehr real. Und das ist auch meine größte Kritik, wenn wir ohnehin bei den inhaltlichen Debatten sind, an so Geschichten wie dem CO2-Preis oder diesen ganzen Dingen. Ich finde, der große Charme von diesen Methoden ist natürlich die intellektuelle Kohärenz, die das hat. Ja, anders als diese Verbots- und Regulierungsprogramme, wie sie etwa die Grünen bevorzugen, die sind ja immer so ein Flickenteppich an Maßnahmen. Und da dagegen ist natürlich CO2-Preis und der Zertifikathandel einfach ein sauberes, in sich geschlossenes System. Nur, wir haben ja diese Konflikte jedes Mal, wenn diese Dinge in der Realität ankommen. Und ich wüsste nicht, warum das da anders sein soll. Verstehst du, wie ich meine? Da kriegen wir da quasi nochmal einen Realitätstest für diese Maßnahmen, weil, und das ist der für mich größte unterschätzte Faktor in dieser ganzen Debatte, der Elefant im Raum, der irgendwie ständig ignoriert wird, dass es für mich als Verbraucher, als derjenige, bei dem der ganze Kram dann ankommt, ist es doch funktional total egal, ob ich meine Heizung austauschen muss, weil der Habeck mir das verbietet oder weil der Lindner das Gas durch die CO2-Steuer verteuert. So oder so muss ich jetzt meine Heizung austauschen, weil meine alte nicht mehr geht, ob ich sie mir nicht mehr leisten kann. Oder weil ich, wie das dann immer so schön heißt, ja auch da sind wir wieder bei Politikerworten, ja, weil ein Signal durch den Preis gesetzt wird oder Anreize durch den Preis oder ob mir das jemand einfach hart verbietet, das macht ja für mich dann in der Praxis überhaupt keinen Unterschied mehr. Ja, und ich glaube, da gibt es so ein paar Illusionen gewissermaßen über die Verträglichkeit dieser politischen Maßnahmen. Ja, wir kommen, und da stimme ich dir völlig zu, dass wir diese Politisierung brauchen. Ja, wir kommen um die Debatte über diese Sachen, über die harte politische Austragung, kommen wir nicht drum rum. Wir können das nicht vermeiden, indem wir total clevere Policies craften, egal welche das sind. Ob wir richtig geile Regulierungen haben, ob wir den bestkonstruierten CO2-Preis der Welt haben, so oder so wird ein Punkt kommen, an dem ein signifikanter Anteil der Bevölkerung sagt, bis hierher und nicht weiter, und wir wollen das nicht mehr mittragen. Und ja, when push comes to shove, wie es im Englischen immer so schön heißt, ja, wenn es hart auf hart kommt. Und spätestens an dem Zeitpunkt müssen wir es diskutieren. Wenn ich vorher gesagt habe, ich befürchte, dass es zu einer Politisierung kommt, dann ging es mir eher darum, dass quasi die politische Frage wird, müssen wir etwas gegen den Klimawandel tun. Solange wir politisch darüber diskutieren, was wir gegen den Klimawandel tun, haben wir überhaupt kein Problem. Das ist super, ja, Marketplace of Ideas und so weiter. Das ist alles immer ganz klasse. Die Gefahr wäre quasi nur, wenn ein Teil des demokratischen politischen Spektrums sagt, wir schmeißen jetzt die Hände in die Luft sozusagen, wir können eh nichts mehr machen, ja, passt, wir müssen das jetzt irgendwie hinnehmen. Und da gibt es ja vereinzelt Stimmen, auch in der FDP, wie gesagt, ich weiß nicht, wie repräsentativ die sind, das führt ja zu meinem Hin- und Hergerissensein immer. Aber es gibt diese Leute, die das sagen und die quasi dann so sagen, ja, ein bisschen wärmer ist ja auch schön. Dann wird, ich glaube, das war der Kubicki, der das gesagt hat, ja, dann wird der Wein besser oder sowas. Ja, und an der Stelle, da fragt man sich halt dann schon, wenn das in den Mainstream übergeht, wenn das plötzlich die Position einer Partei werden würde, dann hätten wir quasi ein Problem.
Kein Widerspruch, sondern nur halt die, nochmal die Erinnerung daran, dass halt gerade aus dem Grund die FDP da so wichtig ist, die Priorität und die Dringlichkeit der Klimakrise im deutschen Mittelstand, will ich jetzt mal sagen, ja, also da in dieser Kernklientel von früher zu verankern und irgendwie klarzumachen, dass es nur um das Wie geht und halt nicht um das Ob.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Benedikt, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Diskussion. Es hat mir sehr viele Denkanreize mitgegeben. Ich bin gespannt, ob das auch für die Hörenden gilt.
Das bin ich auch. Ob ich mich nicht auch so wie die FDP zwischendurch mal verrannt habe in meinen
Ausführungen. Genau, also von daher lasst gerne Kommentare da, diskutiert, was wir hier zu sagen haben. Liked wie üblich den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Empfehlt ihn eurer Mama weiter und eure Oma und Tante und wem auch immer. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank und bis bald.
Vielen Dank.